Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
So, ich bin gleich hier weiter im Spiel und bedanke mich, dass Sie noch ausharren bzw. hinzugekommen sind. Wir sind der Self-Publisher-Verband e.V., da drüben ist unser Stand. Wir sammeln erfolgreiche Self-Publisher und versuchen ihnen eine stärkere Bastion zu geben, eine stärkere Möglichkeit, sich darzustellen im Buchmarkt, bei anderen Verlagen, bei den Partnern im Buchhandel und natürlich beim Publikum, bei dem Leser, der für uns ja das Wichtigste ist. Und ich darf Ihnen jetzt vorstellen, Dr. Lutz Kreuzer, ein Autor aus dem Süddeutschen, aus München, der selbst sehr viele interessante Werke schon veröffentlicht hat in zwei Bereichen, nämlich einmal in der unterhaltenen Literatur im Kriminalbereich, im Kriminalroman und auf der anderen Seite auch als Autor von Ratgebern. Und da würde ich gleich mal einsteigen und erstmal fragen, Lutz, kann man das eigentlich, kann ein Belletristikautor, also ein Fiction Writer auch Non-Fiction schreiben? Das andere ist doch, das eine ist ganz lebendig und hat Herz und Schmerz und Blut und was nicht alles. Das andere ist doch eher eine trockene Geschichte. Also wie verträgt sich das und wie löst du dieses Ding?
Ja, also das ist relativ einfach zu beantworten. Ich habe eigentlich immer schon beides gemacht, weil ich bin ja Naturwissenschaftler und habe auch früher wissenschaftliche Werke und auch Bücher geschrieben. Ich meine, dass Ratgeber eben nicht langweilig sein müssen und nicht trocken, sondern dass sie sehr unterhaltsam geschrieben werden können. Und ich habe da eben meine Erfahrungen aus der Belletristik immer mit eingebracht. Und das ist ja auch die Resonanz, die ich von den Lesern bekomme, dass meine Ratgeber eben auch locker lesen lassen.
Magst du mal sagen, was das für Ratgeber sind?
Ja, der erste Ratgeber, der heißt Platz 1 bei Amazon. Und zwar heißt er aus dem Grund so, weil ich einmal einen Titel hatte, der auf Platz 1 gelandet ist. Und der zweite Titel ist der erste Titel hieß Schröders Verdacht. Das war 2012. Und mit dem zweiten Titel habe ich dann nachgelegt, Gott würfelt doch, der ist auf Platz 1 der Belletristikliste gelandet. Und dann haben einige Leute aus meinem Umfeld, Freunde und Lektoren gesagt, Lutz, wieso machst du eigentlich nicht einen Ratgeber draus mit deinen Erfahrungen und schreibst, wie man eigentlich an so eine hohe Position kommt. Das war 2013, da habe ich diesen Ratgeber Platz 1 bei Amazon geschrieben. Selbstverständlich war das damals noch ganz anders als heute, weil die Self-Publishing-Branche sich sehr weiterentwickelt hat und wie man denn auf einem hohen Platz gelistet wird, ist heute sicherlich etwas anders als damals noch.
Ja, dann frage ich doch einmal, wie geht das denn heute?
Also wie es heute geht, das können die Leute lernen auf dem Self-Publishing Day. Das ist eine Konferenz, die es seit 4 Jahren gibt und ich habe die letztes Jahr übernommen. Und das findet dieses Jahr, dieser Self-Publishing Day, der findet am 10. Juni in Hamburg statt. Meine Flyer, die liegen da auch auf den Tischen rechts und links und die sehen also so aus. Informieren Sie sich einfach einmal. Wir haben dort sehr interessante Leute aus der Buchbranche, also Self-Publisher, aber auch Lektoren und Leute, die eben Bücher vermitteln, also das heißt Agenten, die dort sprechen. Rupi, du bist ja auch dabei, du interviewst die Autoren und dort erfährt man sehr vieles, was der Self-Publisher braucht heutzutage, um eben eine gute Position zu erreichen.
Also ich finde diesen Self-Publishing Day wirklich eine Veranstaltung, die einen wunderbaren Charakter, schon fast Familiencharakter hat. Wer einer der drei vergangenen Self-Publishing Days, die ja, weiß ich, in Münster und an anderen Städten waren, teilgenommen hat, der hat das vielleicht auch erlebt. Man erlernt also vieles aus erster Hand. Man bekommt eine Menge Informationen und man lernt sich auch untereinander kennen. Das ist ja ganz typisch für Self-Publisher, dass wir alle einen sehr engen Kontakt untereinander haben, einen Erfahrungsaustausch pflegen und gar nicht so geheimnisvoll damit tun, wie wir es geschafft haben, nach oben zu kommen oder eben nicht nach oben zu kommen. Das ist eigentlich ja auch ein Sinn, warum wir diesen Verband gegründet haben, um überhaupt einen Gedankenaustausch untereinander zu finden. Das machen wir auch über ein Facebook-Forum. Und auch der Self-Publishing Day hat ein Facebook-Forum, wo auch regelmäßig Informationen gegeben werden. Was darf man denn, wenn man nach Hamburg kommt, alles erwarten?
Also es wird Vorträge geben und es wird Workshops geben. Das fängt morgens um 9 an. mit Vorträgen. Der Eröffnungsvortrag wird von Matthias Matting gehalten. Den braucht man, glaube ich, nicht vorzustellen. Das ist der, ja, der hat ja die Self-Publishing-Bibel und wird ja auch in den Medien als Self-Publishing-Papst bezeichnet. Der hält also den Eröffnungsvortrag und erklärt die Marktlage. Das heißt also, was hat sich im letzten Jahr und in den letzten Jahren getan und wie sieht es vielleicht in Zukunft aus? Dann haben wir einen Vortrag von BOD, der eben in die Zukunft hinaus sieht. Wie sind die Trends im Self-Publishing? Und wir haben einen Vortrag von Tina Luchz darüber zum Thema, wie baut man sich seine Fanbase auf und wie kommt man aus der Fanbase wiederum dazu, dass man, dass diese Fans, wie bewegt man die Fans dazu, auch Rezensionen zu schreiben, die ja, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, das Gold der Self-Publisher sind. Und dann haben wir Workshops zu ganz verschiedenen Themen, einmal Schreibthemen, also wie mache ich ein gutes Exposé, eine gute Kurzfassung, weil das wird von vielen Self-Publishern immer noch unterschätzt. Wir haben einen Workshop zum Thema Tipps und Tricks für optimiertes Schreiben. Dann haben wir einen Workshop vom Verband der Lektorinnen und Lektoren. Die halten einen Workshop darüber, wie man wie der Autor sein Verhältnis bzw. seine Arbeit, in seine Zusammenarbeit mit dem Lektor optimieren kann. Dann haben wir noch einen Workshop, den finde ich besonders interessant. Self-Publisher sind genau wie andere Autoren, stehen vor der großen Herausforderung, Lesungen zu halten. Wie kann ich mit meiner Stimme besser umgehen, um Lesungen zu halten? Wir haben da eine professionelle Radiosprecherin der ARD, die auch Stimmtherapeutin ist und die hält einen Workshop darüber, wie kann ich mit meiner Stimme umgehen, wenn ich Lesungen mache oder auch Hörbücher oder Buchtrailer. Das sind also die Highlights. Es gibt dann noch ein paar andere Workshops und noch ein paar andere Vorträge. Das kann man auch alles erfahren, wenn man mal auf die Website geht. Die ist also www.self-publishing-day.de oder einfach spday.de. Dort sieht man dann das gesamte Programm.
Oder einfach Self-Publishing Day bei Google eingeben und schon steht er ganz oben in der Suchliste. Also man muss sich diese komplizierten Namen gar nicht merken. Also ich finde es total spannend, was uns da erwartet, aber ich denke mal, wir sind hier alle schrecklich neugierig, doch schon vielleicht so ein bisschen vorab ein paar Geheimnisse erfahren zu dürfen. Also Lutz macht sich das ganz leicht und sagt, wie wird man heute Nummer 1 in Amazon, kommt zum Self-Publishing Day, da erfahrt das. Vielleicht kannst du uns doch schon ein ganz klein wenig verraten, wie es zumindest war und wie weit sich das Ganze geändert hat. Also du bist ja Nummer 1 gewesen und wie hast du das denn geschafft?
Also ich hatte mir damals ein Marketingkonzept zurechtgelegt. Dazu sollte man vielleicht wissen, dass ich das Marketing und die PR einer international tätigen Softwarefirma geleitet habe. Also das heißt, ich verstehe so ein wenig davon und habe mir überlegt, wie kann man denn Aufmerksamkeit erregen? Und das war ja damals noch alles recht neu. Amazon hat in Deutschland erst mit dem Kindle 2011 angefangen, hatte aber schon relativ schnell viele Bücher online, auch in Deutschland, es waren glaube ich 1,4 Millionen zu der Zeit, die angeboten wurden. Und ich hatte mir gedacht, irgendwo oben mitzurangieren wäre natürlich eine tolle Sache, aber von einem Platz 1 habe ich natürlich niemals zu träumen gewagt. Ich habe dann einfach, bin dann hingegangen, habe einen Facebook-Account mir gemacht, den ich bis dahin übrigens nicht hatte. Weil ich mache es auch nicht so gerne, aber aus professioneller Sicht muss man es einfach machen. Ich habe mir dann auch noch einen Twitter-Account gemacht und habe dann versucht, relativ rasch Follower zu finden, was mir auch gelungen ist. Ich habe dann eine eigene Website für das Buch gemacht und eine Autoren-Website und habe alles miteinander verknüpft und habe eben das Buch vorgestellt. Dazu kann man vielleicht sagen, dieses Buch hat es vorher einem kleinen Regionalverlag gegeben. Davon sind vielleicht, ich glaube, 2000 Stück verkauft worden, also eigentlich nicht nennenswert.
Ja, so schlecht ist es nicht.
Und, also 2000. Regional halt, okay. war das dann verbreitet. Und dann habe ich aber, das war aber 1996 schon. Dann habe ich 2011 habe ich gedacht, ich mache einfach ein E-Book draus, aber ich hatte dann auch keine Zeit und so ist es dann 2012 geworden. Ich habe das Buch überarbeitet und habe mir dann auch Gedanken gemacht, wie macht man denn ein schönes Buchcover? Ja, und wie das damals noch so gewesen ist, man hat das Buchcover teilweise selbst gemacht. Ich habe dann ein Aquarell gemalt das spielt also auf Stromboli von Stromboli in schnellen Strichen. Und habe das eben als Cover gemacht und habe gedacht, naja, hoffentlich kommt das mal gut an. Und interessanterweise sagen die Leute heute noch, das Buchcover war Ihnen lieber als das, was jetzt aktuell mit dem Buch verknüpft ist. Also das erste war dann doch das Beste, hat sich auf jeden Fall dann sehr schnell verkauft. Der Trick dabei, oder ich glaube, das Geheimnis ist einfach Social Media. Das ist so. Also ohne Social Media kommt der Self-Publisher nicht aus. Und es kommt eben darauf an, das Ganze miteinander zu verknüpfen. Was auch sehr wichtig ist, dass man Rezensionen hat, bevor man das Buch eigentlich groß verbreitet. Möglichst natürlich gute Rezensionen, das ist klar. Ich habe damals Bücherblogs angeschrieben, also per E-Mail, und habe mit den Leuten auch teilweise telefoniert und habe eigentlich gedacht, dass es viel schwieriger ist, Leute dazu zu bewegen, das Buch zu lesen. Damals ging das noch ganz gut. Heutzutage ist es tatsächlich schwieriger geworden, weil die Angebote auch immer größer werden. Das heißt also an die Blogger. Die werden sozusagen heute zugeschüttet mit Material.
Also es ist heute sicherlich allgemein schwerer geworden, bei Amazon auf die Nummer 1 zu kommen. Das hat damit zu tun, dass es erstmal noch mehr Bücher gibt als in den ersten Zeiten, in den ersten Jahren. Wir haben mindestens 100.000 self-publishende Autoren in Deutschland. Kann man locker rechnen und wahrscheinlich liegt die Zahl noch viel höher. Es gibt keine exakten Untersuchungen darüber. Und wenn man davon ausgeht, dass jeder vielleicht im Durchschnitt 3 Titel hat, dann kann man sich ja ungefähr auch an 2 Fingern ausrechnen, was das für Größenordnungen sind. Die Kindle-Umsätze steigen nicht unbedingt. Das haben wir eben schon bei Mara Wulff gehört. Das bedeutet, dass die Einzelumsätze für den jeweiligen Autor natürlich auch nicht mehr wachsen, weil der Markt einfach in einer gewissen Sättigungsphase liegt. Und heute muss man eben noch viel, viel mehr machen, um auf Nummer 1 zu kommen. Es ist, man kommt nicht mehr mit 10 guten Rezensionen, mit 5-Sterne-Rezensionen hin. Man kommt nicht mehr mit einer Truppe von ergebenen Freunden hin, die also vielleicht die ersten Kaufanstöße machen, so wie das in den Anfangsjahren war, dass man einfach mit 100 Titeln, die verkauft wurden, dann oder 100 Stück, die verkauft wurden, gleich recht hoch kam. Das alles ist sehr viel schwieriger geworden. Und auch die Algorithmen von Amazon werden immer komplizierter, komplexer und sind auch immer verschlungener geworden, sodass man eigentlich heute darauf achten sollte, in die entsprechenden Rubriken zu kommen, also in diese Untergruppen. Also nicht mehr Krimi allgemein, sondern weiß ich was, was es dann also an Spezialgruppen gibt bei Amazon, um dort möglichst gut dazustehen, möglichst dort die Nummer 1 zu sein, um dann, wenn Leute Spezialbücher lesen wollen, also ich sag's mal von mir selber, ich schreibe Opernführer, also ich sehe zu, dass ich immer die ersten 3, 4 Opernführerplätze besetze mit meinen Büchern, damit jemand, der das sucht, der konkret nach Opernführer sucht, immer das auch findet. Wenn man also, weiß ich was, Bergsteiger-Krimis sucht oder was auch immer es gibt, sollte man möglichst schnell zu dem Autor kommen, der dafür steht, der das also auch in irgendeiner Weise schreibt. Was gibt es denn noch, was sich verändert hat und was man heute besser machen kann oder anders machen muss als in den Anfangsjahren? Fällt dir da noch was ein?
Ja, was auf jeden Fall eine große Rolle spielt, das hat Mara ja eben auch schon erzählt, das ist die Tatsache, dass man sich untereinander vernetzt. Also das halte ich für ganz wichtig, dass die Autoren sich kennen und gegenseitig auch etwas füreinander tun. Was, glaube ich, damals wie heute keinen Erfolg hat, meine ich, ist, wenn man gute Bekannte, gute Freunde oder die Familienmitglieder bittet, ja, schreib mir doch mal eine tolle Rezension. Weil so etwas fällt auf. Das liest sich einfach anders als eine Rezension, die von Lesern kommt. Ich habe so etwas noch nie gemacht, ich mache das auch heute nicht. Und es gibt aber einfach Leute, die trotzdem deine Bücher lesen, die davon begeistert sind, die sich sofort das Buch downloaden und dann auch die Rezension verfassen. Da kann man sich schon fast drauf verlassen. Man kann auch Testleserrunden machen. Das heißt, also ich habe einige von meinen Lesern, die eigentlich bisher alles gelesen haben, die übernehmen gerne die Funktion eines Testlesers. Das heißt, denen gebe ich das Buch im Vorfeld, bevor es noch entlekturiert ist. Dann machen die sich den ersten Eindruck. Dann geben die mir auch unglaublich tolle Hinweise, wo noch etwas gemacht wird. Also bisher ist jedes Buch dadurch besser geworden. Und am Ende schreiben die einem dann sogar eventuell relativ rasch eine Rezension, die dann auch meistens gut ausfällt. Also das ist zum Beispiel etwas, womit man die ersten Rezensionen abgreifen bzw. sammeln kann. Das hat man damals noch nicht gemacht, aber das finde ich eigentlich ganz gut. Und ja, und dann, wie gesagt, vernetzen, vernetzen, vernetzen. Man sollte eben schauen, ich habe auch einen Newsletter, dass man eben auch die E-Mail-Adressen von den Lesern bekommt, dass man denen vielleicht etwas anbietet im Gegenzug dafür, dass man die E-Mail-Adresse bekommt. Und dann kann man regelmäßig, wenn oder episodisch besser gesagt, wenn also ein neues Buch am Markt ist, die Leser verständigen, ich habe ein neues Buch geschrieben Und ich merke an den Abmeldungen, die ich für die Newsletter bekomme, also an den ganz wenigen Abmeldungen, dass die dann auch gut ankommen. Das sind ja auch Interessierte, die interessieren sich ja für dich, weil die haben dir ja deine, ihre E-Mail-Adresse freiwillig gegeben. Das bedeutet, die sind ja auch bei dir.
Das sieht man ja auch an der Klickrate. Wenn ein Newsletter verschickt wird, kann man ja genau sehen, wie viel Prozent öffnen das Teil überhaupt oder wie viel kippen das gleich in den Müll oder landet im Spam-Ordner. Bei dir ist es ja wohl weit über 50% die Klickrate, was also oder die Öffnungsrate, sagen wir es mal so. Das ist eine super Zahl, die man schwer erreichen kann. Also ich kenne viele Kollegen, die Newsletter machen und wenn die 30% Öffnungsrate haben, dann sind sie schon zufrieden. Bei 50% kann man eigentlich schon sich selbst auf die Schulter klappen. Also das ist schon eine ganz, ganz tolle Sache. Lutz, du hast ja auch Erfahrungen mit Blogs gemacht und Rezensionen über Blogs. Du hast auch Blog-Touren, Blog-Paraden oder so etwas schon mal mitgemacht?
Habe ich noch nie gemacht, aber ich weiß von Kollegen, dass das etwas ist, was meistens guten Erfolg hat. Ich habe es einfach aus Zeitgründen noch nicht gemacht, aber ich habe mich noch nicht damit befasst, will das aber demnächst auch einmal machen, will das mal versuchen, ob das etwas bringt. Da habe ich jetzt noch keine großen Erfahrungen.
Bist du denn schon mal auf Blogs zugegangen oder sind Blogs auf dich zugekommen und haben gesagt, ich möchte das lesen?
Also ich bin auf viele Blogs zugegangen, die dann auch meine Bücher gelesen und rezensiert haben. Mhm. Und wie gesagt, das war aber vor einigen Jahren auch noch einfacher. Heutzutage wird das immer schwieriger, weil diese Blogs einfach schon mittlerweile, kann man sagen, semi-professionell arbeiten. Die haben also irrsinnig viele Anfragen. Aber in der Regel ist es so, wenn man eine freundliche E-Mail schreibt, die man auch wirklich persönlich meint, also nicht nur so tut, als wäre sie persönlich, sondern dass man denjenigen auch persönlich anschreibt und auch vielleicht einen Satz dazu schreibt, warum man gerade diesen Blog auswählt, dann ist die Erfolgsquote doch recht hoch, dass diese Leute, die ja sehr, sehr gerne lesen, deswegen machen die diese Blogs, dass sie dann auch ein Buch von dir durchlesen.
Es gibt ja inzwischen hunderte Blogs, die sich mit Rezensionen im weitesten Sinne befassen. Hast du denn einen Tipp für uns, wie man an die Adressen, also an die E-Mail-Adressen dieser Blogs kommt?
Ja, die E-Mail-Adressen sind recht einfach. Man muss einfach nur in den Blog hineingehen.
Ja, aber wie findet man den?
Da findet man, man kann ja über Google kann man die Blogs aufsuchen. Und es gibt ja, jeder Blog hat ja meistens ein Spezialgebiet. Es gibt Blogs über Liebesromane, es gibt Blogs über Kriminalromane, es gibt Blogs, die sich nur auf Thriller spezialisiert haben. Also da gibt es ganz verschiedene. Da muss man ein wenig suchen. Das kriegt man aber über eine gute Suchmaschine, also die wir alle kennen, kriegt man das raus. Und dort gibt es immer ein Impressum. Und in dem Impressum gibt es auch eine E-Mail-Adresse und meistens findet man auch den Namen. Man kann sogar, es gibt sogar einige Blogs, die haben sogar Telefonnummern. Ich habe also auch schon Leute angerufen und da hat sich oft mal ein sehr schönes und längeres Gespräch ergeben, also dass da auch wirklich Interesse besteht. Und wenn man einmal einen Blogger von einem Buch überzeugt hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der dein nächstes Buch nimmt, also eigentlich sehr, sehr hoch. Weil die das ja auch dann richtig mögen und sonst schreiben die da auch keine Rezension. Also die meisten sagen ja auch, eine Rezension von 2 oder 1 Stern, das machen wir nicht. Ne? Also wenn schon, dann gibt es auch ein paar Punkte dafür.
Genau, weil das sind ja eigentlich schlechte oder Verrisse mal auf Deutsch gesagt, denn wenn ich ein Buch 1 oder 2 Sterne gebe, dann sage ich ja eigentlich, dass es nicht empfehlenswert ist. Und da frage ich mich natürlich, steht es in meiner Verantwortung, das nicht lieber einfach unter den Tisch fallen zu lassen, als es dann nach außen hin auch offen zu bekunden, weil für den Autor, für den Verfasser ist das natürlich schon immer relativ hart, wenn man nur 1 oder 2 Sterne bekommt. Und ich kann mir vorstellen, dass manch einer sagt, lass es dann lieber sein, ich will nur 5 Sterne. Oder, was mir ja auch schon passiert ist, dass man also dann beschimpft wird, wenn man einem Buch nur 3 Sterne gibt. Wie kann das sein? Mein gutes Buch hat nur 3 Sterne von dir gekriegt. Das ist ja unglaublich, du bist ein Hassprediger. Das ist also, was mir schon passiert ist. Und ich sage, wer weniger als 5 Sterne gibt, wird schon geht heute schon gewisse Risiken ein. Bei 3 Sternen ist man Hassprediger, bei 2 Sternen kriegt man Hausbesuche und bei 1 Stern, möchte ich nicht wissen, kommt die russische Mafia und bedankt sich persönlich. Also es ist schon eine gefährliche Sache, auch immer ehrlich zu sein. Also manchmal lässt man das einfach besser weg.
Ja, also man muss als Autor selbstverständlich auch mit solchen schlechten Rezensionen leben können. Ich weiß noch, mein Buch Gott würfelt doch hat eigentlich im Schnitt immer 4,3, glaube ich 4,5 Sterne gehabt. Und dann habe ich einen gehabt, der hat mir 1 Stern gegeben und hat geschrieben Groschenroman. Und das war alles. Das muss man aber einfach hinnehmen. Da kann man sogar drüber schmunzeln, weil jeder, der die Rezensionen durchliest und liest diesen Dings-Groschen-Roman, der kann ja darüber lachen. Das ist ja nicht, ist ja keine ernstzunehmende
Rezension. Also der professionelle Self-Publisher, der professionelle Autor geht selbstverständlich mit Kritik positiv um, freut sich, wenn er konstruktive Kritik bekommt, weil ihm das ja auch hilft und ihn auch motivieren kann, irgendwie das nächste Mal es besser zu machen. Es gibt natürlich eine große Schar von Hobbyautoren, die also das persönlich nehmen und die glauben, man möchte persönlich irgendwie Rache an ihnen nehmen. Vollkommener Quatsch. Es gibt auch Neid und boshafte Rezensionen. Alles das haben wir in dieser Szene. Nicht jeder ist des anderen Freund und nicht jeder akzeptiert, dass andere Erfolg haben und man vielleicht selber nicht. Aber ich denke mal, professionelle Autoren, und darüber reden wir und mit denen versuchen wir auch in Kontakt zu kommen. Die gehen positiv damit um und verkraften das natürlich, weil es ja auch meistens berechtigt ist. Wenn man also beispielsweise kritisiert wird, dass Personen eingeführt werden in Romane und die werden dann plötzlich nicht wieder ausgeführt oder plötzlich tritt einer, ist mir neulich bei der Lektüre eines Romanes passiert, spricht einer in der Kneipe einen an, der aber im Kapitel davor schon ermordet wurde. Dummerweise hatte der Autor das wohl vergessen oder das andere Kapitel nachgeschrieben. Auf jeden Fall tauchte der hinter der Kneipe an der Theke auf und schenkte Bier aus. Habe ich ihm dann geschrieben, ist doch irgendwie komisch, wieder auferstandener Toter und so, oh danke, dass du mir das sagst, und hat das natürlich dann korrigiert. Also ich denke, man kann vom Leser sehr stark profitieren und davon leben wir alle, die wir schreiben. Ja, das ist also Lutz Kreuzer und sein Self-Publishing Day. Ich würde mich freuen, wenn es auch dazu vielleicht die eine oder andere Frage gibt. Und wann war nochmal der Self-Publishing Day? Ich kann mir das so schlecht merken.
Also der ist am 10. Juni, das ist ein Samstag, in Hamburg. Und zwar im Novotel City Alster. Wie gesagt, diese Flyer, die liegen an einigen Sponsoren, also Ständen, die unsere Sponsoren sind. Oder auch hier auf diesen beiden Tischen liegen die aus.
Und sonst hilft ja auch Google.
Man kann sich auch noch anmelden.
Google, ja, es gibt doch Plätze, ne?
Es gibt noch Plätze.
Also das Ganze ist in einem kleinen Rahmen, in einem überschaubaren Rahmen, also ich sage mal in einem familiären Rahmen gehalten. Keine Großveranstaltung, das bringt ja gar nichts. So, meine Lieben, ihr seid dran. Was gibt's für Fragen an Lutz Kreuzer? Als Autor, als Organisator, als PR-Mann seiner selbst? Gibt's irgendwelche Mutigen, die Fragen haben? Traut sich keiner? Und werdet ihr jetzt fotografiert? gerne.
Sie haben gerade gesagt, man sollte das jetzt nicht an Freunde und Verwandte schicken, damit die irgendwelche Rezensionen schreiben. Erstens, woran erkennt man dann, dass das so wohlwollende Freundschaftsrezensionen sind? Und B, wie halte ich meine Freunde davon ab, mich zu loben?
Also das war jetzt
also auf der Homepage.
Ja. Dann habe ich mich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Ich habe jetzt nicht gemeint, dass Freunde das nicht lesen sollen und auch nicht rezensieren sollen. Man sollte die Leute aber nicht bedrängen, weil das machen nämlich einige. Und dann kommen dann Rezensionen raus, die sind vielleicht zwei Zeilen lang und da steht eigentlich auch immer dasselbe drin. Das erkennt man dann relativ schnell. Und da gibt's dann teilweise wirklich heftige Reaktionen von Leuten, die sich glauben, damit beschäftigen zu müssen. Ja? Die bezeichnen das dann zum Beispiel als Fake News oder sonst was. Das ist tatsächlich so. Also natürlich ist es toll, wenn die Verwandten deine Bücher toll finden oder wenn deine Freunde das gut finden. Und die können auch Rezensionen schreiben, wenn sie wirklich was darüber zu sagen haben. Das ist klar. Ne? Also
ich denke schon, Rezension ist nicht gleich Rezension, wenn da drin steht, ich finde alles das, was Mutti schreibt, toll und dieses Buch ganz besonders. Dann hilft mir das als jemand, der bei Amazon vielleicht nach einer Buchempfehlung sucht, relativ wenig. Wenn ich aber eine Rezension habe, wo jemand doch sich mit dem Buch auseinandersetzt, vielleicht auch den Inhalt kurz skizziert und sagt, warum ihm dieses Buch gefällt, weil ich vielleicht die Spannung, der Spannungsaufbau oder was auch immer, die Stilistik, dann habe ich natürlich einen Anhänger, einen Anhaltspunkt oder Aufhänger, wo ich sagen kann, ja, das könnte mir vielleicht auch gefallen. Also kaufe ich es aufgrund dieser Rezension. Ich finde, gerade mache da noch mal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir haben noch ein Portal, das heißt literaturzeitschrift.de. Da versuchen wir mit Rezensionen zu vermitteln, wo Bücher empfohlen werden, die eben nicht im Mainstream liegen, die nicht auf den, von der FAZ und von der Welt empfohlen werden. Natürlich auch Bücher von Self-Publishern, aber auch Bücher von, wir haben also auch Stephen King und sonst wen, ganz normal rezensiert. Aber es geht immer darum, und das merkt man auch als Rezensent, dass man persönliche Empfehlungen ausspricht. Und dann entsteht auch eine wirkliche Verbindung zwischen dem Leser einer Rezension und dem Rezensenten. Sodass der Leser sagt, ja, das, was wegen der Frühling empfiehlt, das kann ich lesen, das entspricht auch meinem Geschmack, das ist okay. Genauso wie es ist, dass man sagt, also was Kreuzer schreibt zum Beispiel, ja, das ist okay. Ich habe einmal bei seinem einen Buch habe ich Freude gehabt, da habe ich die Nacht durchgemacht, um das zu lesen. Jetzt hat er was Neues. Ja, warum soll ich das nicht anpacken? Und darum ist es ja auch so wichtig, dass man mit vernünftigen Büchern an die Öffentlichkeit geht. Denn wenn einer ein Buch geschrieben hat und veröffentlicht hat, was also mit vor Fehlern wimmelt und wo der letzte wirklich also grammatikalische Müll drin steht, dann erschreckt er ja den Leser damit. Und der Leser wird natürlich sagen, ach doch, was hier Lieschen Müller geschrieben hat, du lieber Himmel, ja, soll sie mal damit wieder zu Hause bleiben. Der wird nie freiwillig das nächste Buch von ihr kaufen und anfassen. Es muss immer ein Funke überspringen bei der Rezension, beim Buch, ein Funke überspringen, der irgendwie persönlich ist. Und darum müssen diese Texte auch persönlich gefasst sein. Das finde ich ganz wichtig, genau. Dass man sein eigenes Erleben schildert und nicht nur, weiß ich was das so, sondern neutralen Beobachterposition, sondern man auch sagen kann, ich kann damit was anfangen, weil. Ja,
genau. Also es ist auch so, dass ich sogar hingehe und bei jeder Rezension versuche zu antworten, also sowohl bei sehr positiven Rezensionen und auch bei Rezensionen, die nicht so gut ausfallen. Also man kann da auch Kontakt aufnehmen, das finden die Leser auch dann sehr gut.
Jetzt frage ich mich, werden die Rezensionen irgendwie redigiert? Denn wie schaffen Sie es auch, wenn es nicht bestellte und aus den Rezensionen aus dem Freundeskreis sind, dass da nicht auch mal sowas auftaucht, wie einfach, finde ich geil oder war ja süß oder es gibt auch Leser, die also so reagieren.
Ja, ja, das ist ja auch in Ordnung. Also das ist ja auch nicht schlimm, wenn die Leser so reagieren. Und wie gesagt, grundsätzlich ist es ja nicht so, dass Rezensionen aus dem Freundeskreis schädlich sind. Es ist nur, man muss aufpassen, dass das nicht die Hauptsache wird. Ne?
Ja, aber wie kann man das machen, wenn derartige Rezensionen aus dem Nicht-Freundeskreis kommen?
Das ist ja in Ordnung. Wenn jetzt irgendwo steht, das ist ein geiles Buch, dann ist das ja erstmal eine positive Reaktion. Also da kann ich ja nicht, als Autor nichts dagegen haben, im Gegenteil.
Und technisch lässt sich gar nichts machen. Also Sie können jetzt nicht irgendwie eine Rezension wegklicken oder so. Also das ist ja das, was Sie wahrscheinlich meinen, so dass man sagt, also die Rezension will ich nicht haben, die lösche ich jetzt einfach. Also bei Amazon ist das ausgeschlossen. Da gibt es ja sogar ausgesprochene Hass- und boshafte Rezensionen, die also von vielen, vielen Leuten gemeldet werden. Aber bis dann in Amazon, das ist eigentlich ein Schnarchnasenverein, bis da irgendjemand darauf reagiert, bis ob die Rezension gelöscht wird oder nicht. Also das ist bis jetzt ganz, ganz selten gewesen. Man muss auch sagen, es gibt einen einzigen Mitarbeiter bei Amazon, der sitzt in Luxemburg, der sich das anguckt. Und wenn ich da schon wirklich drin steht, weiß ich was, Hitler lebe hoch und Merkel muss sterben, das ist vielleicht eine Chance, dass es gestrichen wird, aber alles andere auf keinen Fall.
Also ich hatte mal eine Hassrezension. Ich habe nachher herausbekommen, dass es jemand war, der aus persönlichen Gründen diese Rezension geschrieben hat. Und ich habe dann, das war wirklich übel, was da drin steht. Das steht heute noch drin. Und ich habe versucht, das bei Amazon löschen zu lassen. Ist mir nicht gelungen. Da muss man einfach mit umgehen können. Das ist so. Man kann nichts löschen lassen. Das geht nicht.
So, dann kommen wir so wahrscheinlich jetzt langsam zur letzten Frage.
Welche Self-Publishing-Plattform würden Sie denn dann empfehlen, wenn Amazon hier so...
Also hier geht es ja um Rezensionen. Und die Rezensionen sind ja unabhängig von der Plattform, denn jedes Buch wird ja eigentlich dann auch bei Amazon eingestellt. Ob Sie jetzt bei BOD veröffentlichen oder bei ePubli oder wo auch immer. Jedes Buch wird ja auch bei Amazon gelistet. Das ist ja sehr als Vertriebskanal ganz, ganz wichtig. Und natürlich jedes Produkt, was bei Amazon gelistet wird, kann auch rezensiert besprochen werden. Also jeder Quirl und jeder Thermomixer oder weiß ich was, so kann auch jedes Buch Rezensionen bekommen. Und natürlich gibt es positive und negative. Natürlich gibt es Hassrezensionen, bösartige Schlangen, die von hinten sich unter anonymen Namen verstecken und einen versuchen wollen, da zu schädigen. Aber es lässt sich eben leider nicht viel mehr machen, als damit zu leben. Ja.
Aber in der Regel ist es doch so, dass die Rezensionen wirklich anständig sind und die haben auch, also bei mir haben die meisten absolut Hand und Fuß. Und das ist bei jeder Plattform ähnlich wie bei Amazon auch. Meine Erfahrung ist, dass die Amazon-Leser etwas rezensionsfreudiger sind. Das heißt also, bei Amazon werden insgesamt mehr Rezensionen geschrieben, ich sag mal pro Leser. als das bei anderen Plattformen der Fall ist. Da könnten die anderen Plattformen sicher noch etwas daran arbeiten. Aber in der Regel ist es, also grundsätzlich ist es so, dass das bei allen gleich ist.
Man kann vielleicht abschließend nochmal zu diesem ganzen Thema Amazon-Rezensionen sagen, um mal eine Zahl zu nennen. Wir haben im deutschsprachigen Raum, also im Dachverband, 1.900.000 Rezensenten, also Menschen, die irgendwie zu irgendeinem Küchengerät oder zu einer Waschmaschine oder zu einer Schallplatte oder zu einem Buch etwas gesagt haben. Und je nachdem, wie deren Rezensionen bewertet werden von der Leserschaft, gibt es dann ein sogenanntes Ranking. Also das rankt dann immer höher bis zur Hall of Fame. Ich bin zum Beispiel in den Top 500, das heißt, das sind die Leute als Rezensent, die so weit hochgelobt worden sind durch Leser, dass sie in dieser Obergruppe sind. Wer Rezensenten aus dieser Obergruppe kriegt, da steht auch immer so eine extra Marke dran, hat natürlich dann deren Rezensionen haben größere Reputationen und sind auch gewichtiger, werden auch anders gewertet bei Amazon. Das heißt also, wenn man dann Rezensionen sieht von jemand, der nur eine einzige geschrieben hat und sonst noch nie und dann schon immer schreibt, Kreuzer schreibt ja nur Müll so ungefähr, ja. Also, dann kann man sich ja schon an einem kleinen Finger abzählen, dass das irgendeine Gemeinheit ist, die in irgendeiner Brutzelküche veranstaltet wurde, um ihm dann eins auszuwischen. Ein Rezensent, der auch eine Reputation hat, der also auch ein Ranking hat, wird nie solch einen Unsinn machen, weil er ja sein Ranking nicht beschädigen möchte. Der wird immer versuchen, seriös aufzutreten und halbwegs seriöse Rezensionen zu schreiben. Wie wird man Rezensent? Jeder, der etwas rezensieren möchte bei Amazon, kann dazu seine Meinung äußern. Ob du das gekauft hast oder nicht, dann steht da nur, wenn du es gekauft hast, steht verifiziert. Das auch, ist auch schon ein Unterscheidungsmerkmal. Habe ich eine Rezension über einen verifizierten Kauf, weiß ich wenigstens, dass der das auch wirklich erworben hat und nicht nur irgendwie geschrieben hat und das vielleicht gar nicht kennt. Also jeder kann bei jedem Produkt, was auf der Amazon-Seite steht, unten das Produkt bewerten und dazu 1 bis 5 Sterne, also 5 ist exzellent, vergeben und dazu ein paar Textzeilen schreiben. Das ist also frei für jedermann.
Also ich hatte auch schon einmal eine Rezension, wo jemand das Buch wohl zu spät erhalten hat und er hat dann einfach geschrieben, das Buch ist nicht angekommen, Blödsinn, und gibt mir dann 2 Sterne.
Genau, oder steht dann, das Paket war angestoßen, das Buch ist Schrott. Natürlich vollkommener Blödsinn, aber sowas gibt es. So, leider ist der Blick auf die Uhr und der freundliche Blick der wunderbaren Technikdame sagt mir, dass Schluss ist. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Lutz Kreuzer.
Ja, ich bedanke mich auch.
Ich bedanke mich bei Autoren.at Leipzig in der Leipziger Buchmesse, dass wir hier sein durften. Wir sind um 15 Uhr wieder hier mit einem Thema zum Autoren und Lektorat, also mit dem Verband Freier Lektorinnen und Lektoren. Und wenn Sie Lust haben, sind Sie um 15 Uhr wieder da und sonst morgen zur selben Zeit mit weiteren Self-Publishern im Gespräch. Herzlichen Dank und gegenüber der Self-Publisher-Verband.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.